von den Lustgräbern. Die Geschichte von den Lustgräbern hat es mir angetan. Die Lust ist ja etwas, was wir alle kennen, oder? Heute Morgen bist du aufgewacht, hast gesagt, ich habe so eine Lust auf den Gottesdienst. Vielleicht. Vielleicht hast du auch gemerkt, ich habe so eine Lust, noch länger im Bett liegen zu bleiben und zu schlafen. Oder hast dich gefragt, morgens, worauf habe ich heute Lust? Also es ist etwas, was wir alle kennen. Wir sind leidenschaftliche Wesen, ja. Wir können Dinge mit Leidenschaft tun. Und diese Fähigkeit, die macht etwas mit uns. Und diese Geschichte von den Lustgräbern, die zeigt mir auf, wie die Lust mit uns umgeht, wie sie uns gestaltet, wie sie unsere Sichtweise prägt. Das ist eine wahre Geschichte. Ja, das ist tatsächlich in 4. Mose beschrieben, Kapitel 11. Die Geschichte von Lustgräbern, aber ich möchte noch ein bisschen früher ansetzen, noch 430, etwa über 400 Jahre zurück. Da wurde Josef von seinen Brüdern an die Sklavenhändler verkauft und so kam er nach Ägypten. Einige Jahre, Jahrzehnte später holt er seine ganze Familie nach Ägypten. Der Pharao ist ja freundlich zu ihnen, Josef ist der zweite Mann im Land. Er nimmt sie auf, gibt ihnen Land und diese etwas größer gewordene Sippe, so etwa 70 Mann, sie lassen sich dort nieder und breiten sich aus. Jahr für Jahr, Jahrzehnt für Jahrzehnt, über 400 Jahre hinweg wird das ein ansehnliches Volk. Das Verhalten des Volkes oder der Regierung Ägyptens zu Israel ändert sich. Sie werden immer argwöhnischer, feindseliger zu ihnen. Sie werden ihnen zu stark und zu erfolgreich, sind wirtschaftlich immer stärker. Wir wissen, auch in unserer Zeit hat man immer Angst vor jemandem, der ein bisschen wirtschaftlich stärker ist. Das flößt Furcht ein. Also verändert sich die Situation von Israel in Ägypten. Sie werden immer mehr bedrängt. Man legt ihnen immer mehr Steuer auf. Man gibt ihnen Arbeiten für den Staat zu tun, die unterbezahlt werden. Man schraubt es immer höher, die Forderungen, bis sie kaum noch schaffen und schließlich verdonnern sie dazu, dass sie auch die Rohstoffe noch selbst besorgen sollen. Sie haben Ziegelsteine gemacht. Als wir vor ein paar Jahren einmal im Urlaub waren in Ägypten, waren selber unterwegs mit dem Auto, haben wir gesehen, dass es bis heute noch das Handwerk dort gibt. Ja. Man sieht tatsächlich Ziegelsteine gestapelt, frisch gebrannt oder frisch gemacht. Dann denke ich, okay, wir sind jetzt paar tausend Jahre zurück. Das mussten sie machen und zwar in unvorstellbaren Mengen, zu unmöglichen Konditionen. Und das war nicht genug, sondern der Pharao überlegte sich, wie können wir dieses Volk reduzieren? Was ist am effektivsten? Am effektivsten ist es, wenn man einfach alle Jungs, die geboren werden, tötet. Und zwar nicht, wie es heute üblich ist, vor der Geburt, sondern nach der Geburt. Ja. Alle Jungs töten. Hört sich schlimm an, oder? Das ist ja eigentlich eine Ausrottung. Wenn man alle männlichen Kinder tötet, löscht man ein Volk aus, nicht wahr? Also das war das Vorhaben. Und hier greift Gott ein. Gott richtet den Pharao. 10 Plagen, die deutlich zeigen, dass es einen Gott gibt, der höher ist als der Pharao, der sich selbst für Gott hielt und als solcher verehrt wurde. Schließlich kam die 10. Plage, der Tod aller Erstgeborenen. In allen ägyptischen Haushalten starben die Erstgeborenen. In einer Nacht, dann lässt er das Volk frei und während sie unterwegs sind, aus dem Land hinaus, denkt er schon wieder um und jagt mit dem Militär hinterher. Nun, sie stehen vor dem Roten Meer, hinten das ägyptische Militär, die Lage ist aussichtslos, Gott greift wieder ein, sie gehen trockenen Fußes durchs Meer und erleben es mit, wie hinter ihnen das Militär, das ägyptische Militär, die damalige Weltmacht. Ja, damals gab es nicht 3, 4 Weltmächte wie heute, die miteinander konkurrieren. Da gab es nur eine, Ägypten. Dagegen konnte Israel gar nichts ausrichten. Ja. Und Gott versenkt die ganze Armee auf einen Schlag im Roten Meer. Die Militärmacht Ägyptens ist auf einen Schlag vernichtet. Das alles passiert vor ihren Augen. Sie sind Zeugen davon. Und nun gehen sie durch die Wüste. Gott versorgt sie mit Wasser und ernährt sie. Es sind nicht 40 Leute, wir haben Freizeiten gemacht mit schon mit 130 Teenagern oder so. Ich weiß, dass man, um sie zu versorgen, schon einiges braucht. Aber hier waren 600.000 Mann, so sagt Mose, Fußvolk. Ich weiß nicht, was er alles gerechnet hat, nur die einsatzfähigen, militärisch einsatzfähigen Männer oder alle. Aber 600.000 Menschen zu ernähren, das ist eine Herausforderung. Und Gott macht das. Er macht das auf eine erstaunliche Weise. Er lässt Manna regnen. Jede Nacht, wenn der Tau auf das Land kam, so lesen wir es, dann kam auch das Manna und sie hatten eine Nahrung, die vielseitig war. Man konnte sie kochen, man konnte sie backen, sie schmeckte wie Ölkuchen. Läuft bei dir das Wasser im Mund zusammen, wenn du Ölkuchen hörst? Als Deutscher nicht so unbedingt, aber wenn du aus Arabien kommst, sagst du, wow, ne, Öl ist sowieso das beste Produkt, das es gibt. Jeder, der schon mal in arabischen Ländern war, weiß, dass es die Qualität ausmacht, wenn es Öl ist. Ja, und Ölkuchen ist so die beste Nahrung, die man sich vorstellen kann. Also mit diesen Augen muss man den Text lesen. Ja. So schmeckte dieses Manna und Gott versorgte sie. Und alles schien gut zu sein, bis die Lust kam. Und jetzt kommen wir zum Thema Lust und lesen die Geschichte weiter in 4. Mose Kapitel 11 ab Vers 4. Das hergelaufene Gesindel aber, das in ihrer Mitte war, wer waren diese Leute? Das waren Leute, die aus Ägypten mit ihnen mitgezogen sind. Sie haben gesehen, wow, die erleben etwas und Gott scheint auf ihrer Seite zu sein, wir gehen mal mit. Ja, merkten dann nach dem Roten Meer, sie sind auf der sichereren Seite. Ja. Ist gut hier, aber sie waren nicht wirklich dabei. Und sie waren als Erste, die lüstern wurden. Heißt, sie wurden sehr lüstern. Sie haben eine riesen Lust bekommen. Worauf? Auf Fleisch. Dann heißt es, und auch die Kinder Israels fingen wieder an zu weinen. Und sie sprachen, wer wird uns Fleisch zu essen geben? Das muss man sich vorstellen. Gott führt sie, Gott versorgt sie. Und diese Fragestellung tut so, als ob es ihn nicht gäbe. Und gucken Sie, wo gibt es einen, der uns besser versorgt? Wer gibt uns Fleisch? Ja. Das ist das Verhalten, das sie an den Tag legen. Wir merken übrigens, diese Lust, die ist auch ansteckend. Ja. Erstmal waren das die Leute, die mitgegangen waren. Und dann steckte das ganze Volk Israel an. Und jetzt kommen ganz interessante Aussagen. Ab Vers 5. Wir denken an die Fische zurück, die wir in Ägypten umsonst aßen, und an die Gurken und Melonen und Lauch und Zwiebeln und Knoblauch. Man merkt wirklich, kann sich vorstellen, wie bei Ihnen das Wasser im Mund zusammenläuft bei der Erinnerung an Knoblauch. Ja? Also diese intensive Nahrungsmittel, das Gemüse, Fisch und Fleisch, also da können einige von uns wahrscheinlich mithalten und sagen, ja, Fleisch und Fisch, ja, kann ich verstehen, dass sie das gerne wollten. Ja? Sie denken daran zurück. Sie erinnern sich, es gab mal eine Zeit, ich habe Fisch gegessen in Ägypten und habe noch nicht einmal was dafür bezahlt. Wirklich nicht? Mit der Freiheit, mit der Arbeit, deine Söhne wurden umgebracht und so. Ich habe umsonst gegessen, ja. Das war so eine gute Zeit. Nun aber ist unsere Seele matt. Mir geht's schlecht. Ich bin niedergeschlagen. Bin so traurig. Meine Seele ist matt. Heute würde man sagen, ich bin so depri. Oder fachwissenschaftlich ausgedrückt, ich habe Depressionen, weil mir einfach das alles trist geworden ist. Es ist nicht mehr gut. Unsere Augen sehen nichts als das Manna. Also ein bisschen können wir uns wahrscheinlich das nachvollziehen. Ja? Ich weiß nicht, was du gerne isst. Wenn es Pelmeni sind, die schmecken gut, aber wenn du das am ersten Tag, am zweiten, am dritten, am vierten, am fünften, am sechsten, am siebten, am achten immer Pelmeni isst, aber die waren nicht so gut wie Manna. Ja? Pelmeni sind auch nicht ganz so gesund wie Manna. Manna wird hier gleich beschrieben, ab Vers 7. Manna war wie Koriandersamen und anzusehen wie Bedelion. Meiner Vorstellung entspricht das am besten so dem Weizengrieß, vielleicht. Es wird im Russischen übrigens auch so genannt. Weizengrieß heißt Manna in Russisch. Die haben das einfach so übernommen. Es war wohl so eine Art Universalnahrung, vielleicht eine Kosmonautennahrung, ja, wo alles drin ist, was man braucht, um in der Wüste gesund zu leben. Und Gott hat sie schließlich 40 Jahre lang damit durch die Wüste gebracht und das Volk ist gewachsen und sie sind gesund gewesen, keine sonstigen Epidemien. Versuch mal, ein 600-Mann-Volk gesund zu ernähren über 40 Jahre hinweg. Manna hat funktioniert. Also ist das die von Gott komponierte, für uns rätselhafte Nahrung, die Gott ihnen gegeben hat. Ja, sie war einfach zu bekommen. Ja, es war einfach jeden Tag frisch geliefert. Einfach vom Himmel gefallen und lag um sie herum. Jeder war imstande, zu sammeln und daraus Nahrung zu machen. Man musste nicht pflügen, säen, gießen, jäten, bearbeiten, ernten. Einfach sammeln. Was für eine Versorgung. Ja, es kommt zu dir, kommt an dein Zelt, du sammelst das und isst das. Ja, so heißt es, das Volk lief hin und her und sammelte und malte es in Handmühlen oder zerstieß es in Mörsern und kochte es im Topf oder machte Kuchen daraus und das hatte einen Geschmack wie Ölkuchen. Also top im Geschmack. Und wenn bei Nacht der Tau auf das Lager fiel, so fiel das Manna zugleich darauf herab. Das war, wie sie versorgt wurden, aber nun hatten sie Lust. Ja, Lust auf Fleisch, auf Fisch, auf Lauch. Ich denke, heute, wenn wir nach Hause kommen zum Mittagessen, jeder wird noch ein bisschen Prise Knoblauch reinschütten, ne? Weil so viel die Rede hier davon ist, von Fleisch und Knoblauch. Sie hatten Lust darauf und was machte es mit ihnen? Sie fingen an zu weinen. Ja gut, weinen kriegen wir manchmal mit, so ein bisschen. Und dann ist vorbei. Ja? Das war hier anders. Hier lesen wir, als nun Mose das Volk weinen hörte. Und jetzt wird beschrieben, wie. In jeder Familie, jeden am Eingang seines Zeltes, jede Familie, Vater, Mutter, Tante, Opa, sieben Kinder, Schwiegerkinder, alles, was so um das Zelt herum wohnt, sie stehen am Eingang des Zeltes und was machen sie? Sie weinen. So geht es los. Ja? Könnt ihr euch vorstellen? 600.000 Mann. Wollen wir mal gucken, wie das bei uns ist. Also Mose geht unter das Volk und alle heulen. Ja? Wollt ihr mitheulen? So wie das Volk Israel. Jetzt laden wir alle zusammen. Reicht. Und so etwas dann stundenlang, dauerhaft. Ja? Wir sind hier vielleicht 300 Leute, weiß nicht, 400. 600.000 Mann, die alle weinen. Ich habe nachgeguckt, die größte Fußballarena in Deutschland ist vermutlich die in München. Fast über 75.000 Zuschauer. Und ich war schon mal hier in Leverkusen im Stadion. Wenn alle mal so leidenschaftlich schreien, das ist ein Getöse. Warst du schon mal in so einer Masse drin? Wie sie mitreißt, ja, musst du dir mal vorstellen, Mose steht da drin und alle heulen, Mose, gib uns Fleisch! Ja, das ist das Gebrüll, das er hört. Ja. Nicht verwunderlich, dass es hier dann heißt, da entbrannte der Zorn des Herrn sehr. Erwachsene Menschen, Menschen, die gerade Gott erfahren haben, vielfältig erfahren haben, sie weinen, sie heulen und wir lesen auch, Mose missfiel es auch sehr und Mose spricht zu dem Herrn, hier einfach ein Eindruck, wie er das ihn mitgenommen hat. Er sagt zum Herrn, warum handelst du so übel an deinem Knecht? Und warum finde ich nicht Gnade vor deinen Augen, dass du die Last dieses ganzen Volkes auf mich legst? Habe ich denn dieses ganze Volk empfangen oder geboren, dass du zu mir sagst, trage es an deiner Brust, wie die Amme einen Säugling trägt, in das Land, das du ihren Vätern zugeschworen hast. woher soll ich Fleisch nehmen, um es diesem ganzen Volk zu geben? Denn sie jammern vor mir und sprechen, gib uns Fleisch zu essen. Ich kann dieses Volk nicht allein tragen, denn es ist mir zu schwer. Und wenn du so an mir handeln willst, so töte mich auf der Stelle, wenn ich Gnade vor deinen Augen gefunden habe, damit ich mein Unglück nicht länger ansehen muss. Diese Reaktion von Mose zeigt, wie katastrophal die Situation war. Es war vielleicht lustig, jetzt alles zusammen ein bisschen so zu weinen, ja. Aber für Mose, er war fertig. Ja, wenn jemand sagt, sei bitte so gnädig zu mir und töte mich, dann spricht das von Verzweiflung. Ja. Mose sieht das Volk weinen und heulen und ist auf der Seite Gottes. Ja, und das ganze Volk ist am Heulen, gib das, worauf wir Lust haben. Ja, und lässt nicht locker. Mose sagt, ich kann nicht mehr. Gott greift hier ein. Er gibt noch 70 Älteste zur Seite, damit er nicht alleine diese Last tragen muss. Und sorgt dafür, dass er hier nicht gänzlich zugrunde geht. Und dann geht die Geschichte weiter. Mose soll dem Volk etwas sagen. Und du sollst zum Volk sagen, heiligt euch für morgen und ihr werdet Fleisch essen. Also Mose geht zu diesem Volk, die sind da alle am Heulen. Ich weiß nicht, wie lange das Heulen vor sich ging. Ja. Sag ihnen, ihr werdet Fleisch essen morgen. Ja. Denn ihr habt vor den Ohren des Herrn geweint und gesagt, wer gibt uns Fleisch zu essen? Denn es ging uns gut in Ägypten. Stell dir vor, du lädst großzügig arme Leute ins Restaurant ein und sagst, wir wollen essen, alles was du willst, ich bezahle alles. Und dann sitzen deine Gäste am Tisch und essen und bedienen sich, bestellen sich die besten Sachen und dann guckt sich einer um und wer könnte mir ein Glas Wasser ausgeben? Fragt die Gäste im Restaurant, wie geht's dir dann? Das Volk Israel guckt sich um, wer gibt uns Fleisch zu essen? Wo gibt's den, der uns gut versorgen kann? Es ging uns gut in Ägypten, wirklich? Und hier merken wir, fangen wir an zu sehen, was die Lust mit uns macht, mit unserer Wahrnehmung macht. Und wir lesen weiter, darum wird euch der Herr Fleisch zu essen geben und ihr sollt essen. Nicht bloß einen Tag, also nicht nur eine kurze Episode, nicht zwei, nicht fünf, nicht zehn, nicht 20, sondern einen ganzen Monat lang sollt ihr Fleisch essen. Was passiert hier? Geht Gott auf die Bitte des Volkes ein? Hat Gott endlich Verständnis dafür, dass das Volk Lust auf Fleisch hat und deswegen sollte man es dem Volk auch geben? Warum sagt Gott, ihr sollt essen? Begrenzt es zwar auf einen Monat, aber das ist unendlich viel. 600.000 Mann, einen ganzen Monat lang eine Grillparty zu machen, das ist schon was, ja? Und das ist für Mose auch nicht ganz verständlich, ja? Warum macht er das? Er sagt, ihr sollt einen Monat lang essen, bis es euch zur Nase wieder herauskommt. Zur Nase kommt es heraus, wenn man erbricht wahrscheinlich. Ne? Das ist ja, wenn jemand so extremes Erbrechen hatte, der kann das nachvollziehen. Keine angenehme Vorstellung. Ja? Aber Gott sagt, so wird das sein. Es wird euch zum Kotzen sein. Ja? Ihr werdet das alles erbrechen. Es wird euch zum Ekel werden. Das, worauf du Lust hast, ist verderblich für dich. Es ist ekelhaft. Deine Lust sagt dir, es wäre so gut, es wäre so schön, es war so schön. Aber für dich ist es verderblich und ekelhaft. Warum wird das wieder zur Nase alles herauskommen? Weil ihr, so spricht Gott, weil ihr den Herrn, der in eurer Mitte ist, verworfen habt. Weil ihr vor ihm geweint und gesagt habt, warum sind wir nur aus Ägypten gezogen? Mit dieser Lust auf das Fleisch, dieser Lust, von jemand anderem bedient zu werden als von Gott, haben sie Gott verworfen. Und so ist das bei Gott auch angekommen. Sie gucken sich um, wer kann uns besser versorgen als er? Und Gott wird zornig. Diese Frage, warum sind wir aus Ägypten gezogen, ist ein Vorwurf an Gott. Schlag ins Gesicht. Warum hast du uns da rausgeholt, wo wir versklavt waren? Warum hast du uns da rausgeholt, wo wir gequält wurden? Warum hast du uns da rausgeholt, wo unsere Söhne umgebracht wurden? Merkt ihr, was passiert? Die Lust hat so eine selektive Wahrnehmung. Das alles ist nicht mehr vor Augen. Warum sind wir aus Ägypten gezogen? Und diese Ansage Gottes macht selbst Mose stutzig. Mose sprach, 600.000 Mann Fußvolk sind es, in deren Mitte ich bin. Und du sprichst, ich will ihnen Fleisch geben, dass sie einen Monat lang zu essen haben. Gott, geht das überhaupt? Das Volk Israel sucht irgendjemand, der ihnen das geben kann. Und Gott kann das wahrscheinlich nicht. Kann man so viele Schafe und Rinder schlachten, dass es für sie genug ist? Oder kann man alle Fische des Meeres einfangen, dass es für sie genug ist, 600.000 Mann einen Monat lang täglich mit Fleisch zu versorgen? Der Herr aber sprach zu Mose, ist denn die Hand des Herrn zu kurz? Habt ihr nicht gerade erlebt, wie ich die Weltmacht aufhalten kann? Habt ihr nicht gerade die 10 Plagen gesehen? Nicht das Rote Meer, durch das ihr zu Fuß und trockenen Fußes gehen konntet? Habe ich euch nicht bis jetzt mit Wasser und Manna versorgt? Was eigentlich gar nicht geht, in der Wüste so viele Menschen zu versorgen? Jetzt sollst du sehen, ob mein Wort vor dir eintreffen wird oder nicht. Also hier passiert wirklich etwas ganz Unglaubliches und natürlich nicht einfach zu erklären. Da fuhr ein Wind aus von dem Herrn und trieb Wachteln vom Meer her und streute sie über das ganze Lager. Eine Tagereise weit hier und eine Tagereise weit dort, um das Lager her, etwa 2 Ellen hoch über die Erdoberfläche. Also wie viel kann man am Tag gehen? Das ist die normale Gehgeschwindigkeit, 5 Stundenkilometer. Ja? Machen wir einen normalen Arbeitstag, 8 Stunden, hat man 40 Kilometer in eine Richtung, 40 Kilometer, in die andere Richtung, 40 Kilometer drumherum, Wachteln. 2 Ellen sind etwa 1 Meter hoch, aufgeschichtet. Soweit das Auge reicht, überall Wachteln. Feinstes Hühnerfleisch, nein, nicht Schwein, sondern wirklich gutes Fleisch, gesundes Fleisch. Wachteln, Delikatesse. Für 600.000 Mann, für den ganzen Monat. Gott zeigt, was er kann und er versorgt sie mit Fleisch. Ja, und da heißt es, an diesem Tag, ganzen Tag und die ganze Nacht und am ganzen folgenden Tag waren 600.000 Mann damit beschäftigt, die einzusammeln und aufzubereiten und um das Lager auszubreiten. Man kann sich vorstellen, wie es an diesem Tag zuging im Lager. War da noch Heulen zu hören? Das war eine Turbulenz, eine Aufregung. Kennt ihr die Stimmung, wenn man zusammen sich trifft und grillt, gutes Fleisch auf den Grill kommt, ja? Das ist meistens schon eine freundliche Vorahnung, eine freudige Vorahnung. Es ist aufgeregte Stimmung. Überall bei jedem Zelt, wo früher da zusammen standen und heulten, steht jetzt ein Grill und Fleisch wird gebrutzelt. Am Ostermontag waren wir bei Familie Martens unsere Tradition und da grillen wir und der Duft, der dann in die Nase steigt und das Fleisch, das so gut schmeckt. Ich kann mir vorstellen, dass eine riesengroße Feier da war. Wahrscheinlich nicht weniger laut, aber fröhlich. Ich kann mir vorstellen, dass in diesen Tagen in der Stiftshütte auch Lobpreisgottesdienste abgehalten wurden. Gott ist gut zu uns, er hat uns versorgt. Wir haben geschrien, geheult und er hat geantwortet. Er hat uns Fleisch gegeben, wir haben genug zu essen. Guck, ja, ohne Ende, wir können essen und essen und essen und es ist immer noch genug da. Alle haben gesammelt, die am wenigsten gesammelt haben, haben 10 Homer gesammelt, heißt es hier. Also wirklich, ja, bis zum Abwinken. Genug. Keiner kann klagen, dass er zu wenig hat, weil das kriegt er gar nicht aufgegessen, was er alles da gesammelt hat. Reichlich und üppig. Wie gut ist Gott? Lass uns ihn preisen. Er hat unsere Gebete erhört. So kann ich mir das vorstellen. Ja, das alles macht die Lust mit uns, wenn wir sie haben, wenn wir die Lustbrille anziehen, ja, dann verändert das unsere Sicht auf viele, viele Dinge, auf die allermeisten Dinge. Durch die Lustbrille sieht alles ganz anders aus. Nun, diese ganze Feier, die dauerte exakt einen Monat lang. Wie gesagt, sie haben es noch nicht geschafft, alles aufzuessen. Ja, so heißt es hier, als aber das Fleisch noch zwischen ihren Zähnen und noch nicht verzehrt war, da entbrannte der Zorn des Herrn über das Volk und der Herr schlug sie mit einer sehr großen Plage. Am 30. Tag, am Ende des Monats, bleibt plötzlich ihnen das Fleisch im Hals stecken. Das, worauf sie Lust hatten, wofür sie geheult haben, es gebettelt haben, wurde zum Kotzen. Sie mussten erbrechen. Es kam ihnen durch die Nase. Und viele gingen drauf. Sie starben. Sie starben, tatsächlich. Deswegen heißt es hier, man nannte den Ort Lustgräber, denn dort hat man das lüsterne Volk begraben. Diese Lust endete wortwörtlich tödlich. Das, was wir so stark und intensiv empfinden können, was wir für so gut halten, so vielversprechend halten, kann uns den Tod bringen und bringt in vielen Fällen den Tod. Doch worauf es hier noch mehr ankommt, ist anhand dieser Geschichte zu sehen, wie die Lust meine ganze Wahrnehmung beeinflusst, wie sie sie verändert. Lass uns einmal sehen, wie die Sicht sich verändert hat. Die ursprüngliche Sicht auf Gott ändert sich total. Wir haben gesehen, Gott hat Pharao gerichtet. Ja, 10 Plagen, tote Erstgeburt, Vernichtung der Armee, der Weltmacht. Das alles haben wir gesehen. Und jetzt, wer ist Gott? Er quält uns. Er quält uns mit Manna, jeden Tag Manna. Er rettet Israel vor der Ausrottung, vor den Plagen, vor der Armee, vor Durst, vor Hunger. Warum sind wir aus Ägypten weggegangen? Es war so gut dort. Das ist die Sprache oder die Brille der Lust. Oder er versorgt sein Volk und sie werden Zeugen davon, wie aus Stein Wasser fließen lässt, für alle genug. Das tägliche Manna, das sehen sie Tag für Tag, wie Gott sich um sie kümmert. Und die Lustbrille sagt, er kümmert sich nicht um uns. Wer kann uns besser versorgen? Wer gibt uns Fleisch? Mose, gib du uns Fleisch. Wo ist das Fleisch? Wir wollen Fleisch. Also die Sicht auf Gott ist eine völlig andere. Die Lust bestimmt, wie ich Gott sehe. Die Sicht auf Manna hat sich verändert. Täglich frisch wird es geliefert, in ausreichender Menge, für jeden verfügbar, einfach zu bekommen. Immer nur dieses Manna. Wir können es nicht mehr sehen. So endet die Lust den Blick. Und der Blick auf Ägypten, das ist ja so richtig erschreckend. Sie sind Feinde, Volksfeinde, sind Gefahr der Nation, der Ägypter. Sie werden verfolgt und sagen durch die Brille der Lust, es war so eine schöne Zeit dort. Wir haben Fisch gegessen, Fleisch gegessen, haben ein gutes Gedächtnis wahrscheinlich gehabt. Haben noch Gurken und Lauch und Knoblauch und Zwiebeln gegessen, von allem genug. Es war so ein gutes Leben dort in Ägypten. Ja, und die Brille der Lust ist tatsächlich imstande, viele Dinge auszusortieren, auszuklammern, einen Tunnelblick zu geben. Und wir sehen nun das, worauf wir Lust haben. Alles andere hat es nicht gegeben. Sind versklavt und zunehmend gequält worden. Nein, wir haben Fisch und Gemüse da gehabt. Wir waren dabei, auszusterben. Man rottete uns aus. Alle männlichen Kinder, die mussten sterben. Mose hat das mitbekommen. Ja. Er gehörte zu denen, die eigentlich getötet werden sollten, umgebracht werden sollten. Und nur dank der Mutter, die ihn nicht getötet hat und ihn dann im Glauben auf dem Nil in einem Körbchen schwimmen ließ, hat er überlebt. Er weiß, was das heißt. Und jetzt das Volk trauert. Es ging uns gut in Ägypten. Er hat selbst gesehen, wie der ägyptische Sklaventreiber seine Volksgenossen geschlagen, geprügelt haben und hat dann den Aufseher getötet. weil er so hart war, wie er mit den Israeliten umgegangen ist. Es ging so gut dort in Ägypten. Man kann das auch miterleben bei Menschen, die von so einer Lust gefangen sind und gefangen waren und dann rauskommen, ins normale Leben kommen und wieder im normalen Leben stehen und arbeiten gehen, den normalen Alltag haben und zwischendurch, ja, sobald die Brille wieder auf der Nase sitzt, oh Mann, war das eine schöne Zeit, als ich noch einfach mir eine Spritze setzen könnte und das war alles so gut, so harmonisch. Alles war so in Ordnung. Ja, ja, das hat mich vernichtet, das hat meine Beziehungen zerstört, das hat mich ruiniert und meine sozial und finanziell ruiniert und körperlich. Aber das war so schön. Und wenn er sich die nächste Spritze setzt, doch wieder zurückfällt, dann hat er nur noch diese eine Sicht. Wie gut waren diese alten Zeiten? Nun, was will diese Geschichte uns heute sagen? Ich möchte noch ein paar Texte mit euch zusammen sehen, die deutlich machen, dass es nicht nur die Israeliten betraf, ja, sondern wir alle von Natur aus sind lustorientiert, leben nach der Lust. Das Lustprinzip ist ein Lebensprinzip. Paulus beschreibt das im Epheserbrief, Kapitel 2, Verse 1 bis 3 mit diesen Worten. Auch euch, schreibt er zu den Ephesern, eine zu allen Menschen, die ihr tot wart durch Übertretungen und Sünden, in denen ihr einst gelebt habt nach dem Lauf dieser Welt, also wie diese ganze Welt lebt, nach der Art dieser Welt, so typischerweise gelebt, könnte man auch sagen, gemäß dem Fürsten, der in der Luft herrscht, dem Geist, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Das heißt, der typischerweise lebt der Mensch unter der Führung eines Fürsten, auch wenn er das nicht ahnt, auch wenn er das nicht wahrnimmt. Aber dieser Tyrann ist da, der Pharao ist da. Ja, ist der Fürst dieser Welt, der hat unsere Vernichtung im Blick. Und wir von Natur aus leben alle unter seiner Führung. Und wie macht er das? Er sagt, sich selbst einschließend in Vers 3, unter ihnen führten auch wir alle einst unser Leben in den Begierden unseres Fleisches. Das heißt, wir lebten in den Lüsten unseres Fleisches, unserer sündigen Natur. Das war unsere Orientierung, das war unser Antrieb, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten. Wir haben gemacht, wozu wir Lust hatten. Die Lust war unser Prinzip. Das, worauf ich Lust habe, das mache ich. Und das ist, was mich dann bestimmt. Und von Natur aus waren wir Kinder des Zorns. Ja, wir haben uns von Gott abgetrennt, von Gott isoliert und machen unser Glück selbst. Wir suchen unsere Lust zufriedenzustellen. Das ist das natürliche Leben eines jeden Menschen hier in dieser Welt, in dieser Gesellschaft. Dass es das Prinzip der Welt ist, sagt uns Johannes auch in seinem ersten Brief, Kapitel 2, Verse 15 bis 17. Ja, wenn er sagt, hab nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist, dann meint er mit der Welt dieses gottlose System, das der Mensch sich baut, um sich selber Glück zu verschaffen und Sinn zu geben, um ein erfülltes Leben zu machen ohne Gott. Dass man Gott ausklammert und sagt, wer gibt uns Fleisch zu essen? Ja, wo gibt es etwas, was meine Lust zufriedenstellt? Ja, das ist das System der Welt. Ja, und sie ist unvereinbar mit der Liebe zu Gott. Genauso wie es bei Israel war. Wir haben unsere Lust und stellen sie zufrieden, sagt Gott, ihr habt mich verworfen. Das ist unvereinbar. Lässt sich nicht miteinander verbinden. Deswegen sagt er, wenn jemand die Welt lieb hat, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist, und hier werden diese drei Motoren genannt, die Fleischeslust, die Augenlust und der Hochmut des Lebens, ist nicht von dem Vater, sondern von der Welt. Ja, also die Fleischeslust, hier ist nicht gemeint, Lust danach ein Steak zu essen oder Fleisch zu essen, sondern die Fleischeslust, die meine sündige Natur zufriedenstellen will. Fleisch als die sündige Natur des Menschen. Damit beschreibt man die Lust, etwas zu genießen. Die Augenlust liegt in der Natur der Sache, spricht davon, dass es Lust habe, das zu besitzen, was ich mit den Augen sehe. Und der Hochmut des Lebens ist die Lust, etwas zu sein, zu bedeuten, Geltung zu haben, Einfluss zu haben. Das sind die drei Dinge, die diese Welt bestimmen. Jeder Mensch versucht für sich selbst, möglichst gewinnbringend zu organisieren. Zu genießen, zu haben, zu sein, zu bedeuten. Jeder, der den Menschen erforscht in der Psychologie, der stellt fest, da gibt es diese Motoren und versucht sie irgendwie zu beschreiben. Sigmund Freud würde das Triebe nennen, die der Mensch hat. Abraham Maslow würde das Bedürfnisse nennen, die der Mensch hat. Die Bibel sagt, das ist Fleischeslust, Augenlust, das ist der Hochmut des Lebens. Der Mensch versucht, ohne Gott und selbst sein Glück zu machen. Und das alles funktioniert nicht, Vers 17, und die Welt vergeht und ihre Lust, wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Die Lust gibt uns so eine bestimmte Sicht darauf und ist aber tödlich. Und das zeigt auch Jakobus uns noch in seinem Text sehr deutlich, dass sie von Anfang an den Tod im Schilde führt. Er beschreibt in Kapitel 1, Verse 14 und 15, jeder Einzelne wird versucht, so funktioniert die Versuchung, wenn er von seiner eigenen Begierde oder Lust gereizt und gelockt wird. Danach, wenn die Lust empfangen hat, gebiert sie die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Sie beginnt immer vielversprechend. Sie suggeriert Genuss. Wenn man einmal die Lustbrille drauf hat, dann sieht man nur rosa-rot. Ja. Sieht man nur die schönen Seiten davon, was es mir an Genuss bringt und wie begehrenswert das wäre, das zu haben und das zu besitzen, damit umzugehen oder diese Position zu haben, so anerkannt und angesehen zu sein. Das ist, was die Lust verspricht. Sie kommt schön und kuschelig daher, aber von Anfang an hat sie den Tod des Menschen im Blick. Den geistlichen Tod, von Gott trennen, dann den leiblichen Tod, der dann zu dem ewigen Tod führt, zu der ewigen Trennung von Gott. Hier in unserer Geschichte haben wir gesehen, dass es wortwörtlich sich direkt vor an Ort und Stelle sich ereignet hat. Die meisten Menschen erleben das etwas später. Nun, was machen wir nun mit dieser Fleischeslust? Wir kommen auf diese Formel. Ja, begrabe deine Fleischeslust oder sie begräbt dich. Hier haben wir die Geschichte mit den Lustgräbern. Ja. Begrabe deine Fleischeslust oder sie begräbt dich. Aber wie soll ich das machen? Wie soll ich meine Lust begraben? Heißt das, dass ich als Christ einfach zu nichts Lust habe, keine Emotionen habe? Ja, wenn ich sie ablege, bin ich nur noch eine Mumie, die nichts empfindet, nichts will, nichts braucht, einfach starr da ist. Nein, so sind wir nicht geschaffen. Wir sind geschaffen nach dem Bilde Gottes und Gott ist immer leidenschaftlich. Deswegen sind und werden wir immer leidenschaftlich bleiben. Aber wie kann ich die Fleischeslust begraben? Die Lösung ist einfacher, als wir denken, aber auch radikaler, als wir denken. Bedeutet nicht ein bisschen reduzieren, versuchen zu beherrschen, sondern es bedeutet, dass ich meine Lust auf den richte, der es verdient. David beschreibt das so in Psalm 37, Vers 4. Habe deine Lust am Herrn, so wird er dir geben, was dein Herz begehrt. Ja, wir haben die Verantwortung dafür, worauf wir unsere Lust lenken, worauf wir sie steuern. Ich habe es bei mir selbst festgestellt, dass ich lange Zeit gezögert habe, bei den ganzen Predigten, die dazu aufrufen, sich Gott hinzugeben, ja, sich ganz ihm hinzugeben, mit Leib und Seele. Und bei mir im Hinterkopf immer, ja, ist das nicht ein bisschen zu früh, werde ich da nicht etwas verpassen? Ich habe noch so meine Wünsche, meine Lust, etwas zu erleben, etwas zu haben, was Gott vielleicht mir nicht geben wird. Ja. Und habe ich gezögert damit, bis irgendwann Gott so die Brille ein bisschen abgesetzt hat und im Römerbrief Kapitel 8, Vers 32, ich gelesen habe, wenn er seinen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat, sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Und dann begriff ich, das, was das Volk Israel hier gemacht hat, habe ich selbst gemacht. Ich habe Gott unterstellt, dass er mir etwas Gutes vorenthalten würde. Etwas, was gut für mich wäre, mir nicht gibt. Nachdem er seinen Sohn für mich gegeben hat, sein Bestes, sein Wertvollstes. Wie unverfroren ist das denn? Ich habe mich geschämt. Ich habe mich geschämt, dass ich Gott unterstellt habe, dass er mich irgendwie vernachlässigen würde. Dass irgendetwas, was gut ist für mich, für ihn, für sein Reich, für seine Ehre, dass das irgendwie vernachlässigt hätte, irgendwann in meiner Kindheit, Jugend, jetzt im Alter sein wird. Gott verdient das Vertrauen, denn er hat es unter Beweis gestellt, dass er sich immer für das Allerbeste für uns einsetzen wird, aber er wird nicht einfach unsere Lust bedienen. Das macht er nicht. Du sagst, naja, man kann ja Gott um alles bitten und wenn ich Lust auf etwas habe, kann ich ja Gott bitten, dass er mir das gibt. Vielleicht nicht ganz so extrem wie das Volk Israel, aber ich will ihn bitten, weil es steht ja geschrieben, dass wenn wir um einen Fisch bitten, wird er uns nicht eine Schlange geben, Brot bitten wird er nicht einen Stein geben. Diese Geschichte zeigt uns, dass der Satz stimmt, wird er nicht. Aber was ist, wenn ich um einen Stein bitte oder um eine Schlange bitte? Kann sein, dass die Gott mir gibt, auch wenn ich so nachhaltig bitte und bitte und bitte und will. Offensichtlich hat er gemacht. Und vielleicht hast du auch solche Erlebnisse gehabt und dann festgestellt, nee, also das, was ich mir davon versprochen habe, hat es nicht gegeben, aber hat mich ruiniert, meine Beziehung zu Gott gestört. Und ich hatte das gefeiert, ich habe das als Gebetsanliegen weitergegeben, Gott gedankt dafür, dass er endlich mal meine Lust zufriedengestellt hat. Er hat dich spüren lassen, ja, ich kann es dir geben, aber das ist nicht das, was du wirklich brauchst. Was du wirklich brauchst, das ist, dass meine Lust auf ihn, auf den Herrn gerichtet ist. Dass er meine Lust ist. Nicht das, was ich von ihm habe, nicht das, was er bei mir bedienen soll, sondern er selbst. Dann werde ich auch Apostel Paulus besser verstehen, wenn er sagt, alles, was mir Gewinn war, alles, was er vorher angestrebt hat, was seine Lust ihm gesagt hat, was wichtig ist zu sein und zu haben, um Bedeutung zu haben, sagt, das alles habe ich für Schaden geachtet, für Müll, um dieses eine zu ergreifen, ihn zu erkennen, Jesus selbst. Er ist genug, wir haben das in Liedern hier gesungen. Er hat alles, was ich in meinem Leben brauche. Wenn ich meine Lust auf ihn richte und sage, das ist das, was ich haben will, dann wird er mir geben, was mein Herz begehrt. Dann wird aber mein Herz auch das begehren, was Gott begehrt. Dann werde ich das danach fragen, was will er? Wie kann ich ihm gefallen? Was sind seine Wünsche? Und das wird mein Gebet anliegen. Und das wird Gott mir dann auch geben. Wir laden dazu ein, heute, wenn Gott dir kurz deine Lustbrille gelüftet hat und Einblick gegeben hat, was eigentlich läuft, ein bisschen aus dem Tunnel rausgeführt hat und gezeigt hat, hier bin ich, Gott, dein Erlöser, hier bin ich, Jesus Christus, der sein Leben für dich gelassen hat, ja, und das Leben gibt es nur in mir. Dann richte deine Lust auf ihn. Begrabe deine Fleischeslust, sonst begräbt sie dich. Und ich wünsche dir von ganzem Herzen, dass wir aus diesem Gottesdienst gehen und mit dieser neuen Entscheidung, ich will meine Lust auf ihn richten. Ich will ihn erkennen. Ich will ihn erfassen. Amen.